Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima Iratio, Fragen von Krieg und Frieden. Mein Name ist Mick Balzer und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Wasser. Klingt vielleicht erstmal unspektakulär, als Staat genug Wasser für die eigene Bevölkerung bereitstellen zu können, ist jedoch sicherheitspolitisch höchst relevant. Für die heutigen Themen Water Security, Water Governance und mögliche Wasserkonflikte freue ich mich, unsere heutige Expertin, Frau Susanne Schmeier, vorstellen zu dürfen. Susanne ist die Leiterin der Abteilung Water Governance und Professorin für Wasserrecht und Diplomatie am Institute for Hydrological Education, kurz IHE, in Delft, in den Niederlanden. Susanne, wie sind Sie denn zu Ihrer jetzigen wissenschaftlichen Beschäftigung gelangt und warum beschäftigt Sie das Thema und der Umgang mit Wasser so sehr?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Was fasziniert mich an Wasser? Denn das erklärt auch, warum ich dazu arbeite. Wasser ist ja in jedem von uns, in allem, womit wir uns umgeben, in allem, was wir essen, in allem, was wir in Kleidung tragen. Und deswegen eben für uns als Individuen, aber eben auch für Gesellschaften wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig finde ich, dass es oft in der Governance oder in seinem Management nicht wirklich repräsentiert ist. Ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden auf Regierungsebene, auf nationaler Ebene, aber auch auf kommunaler Ebene oder auf sehr lokaler Ebene oder auf individueller Ebene, beziehen Wasser nicht unbedingt mit ein. Und das hat mich immer fasziniert. Wie kann man sicherstellen, dass Wasser in all seinen Dimensionen und in seiner Wichtigkeit für im Prinzip sehr, sehr viele politische, gesellschaftliche Entscheidungen, wie kann man sicherstellen, dass Wasser dort repräsentiert ist? Und da hat mich eben vor allem die Frage fasziniert, wie teilen sich verschiedene Individuen, Gemeinschaften oder eben auch Länder Wasser? Und wie kommt es da zu Konflikten oder warum kommt es zu Konflikten? Dass das passiert, das wissen wir. Und was kann man tun? Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Was kann man tun, um diese Konflikte zu verhindern oder zumindest zu vermindern? Und das hat mich sozusagen in meiner wissenschaftlichen und auch nicht wissenschaftlichen Karriere immer angetrieben. Ich habe immer so ein bisschen geschwankt zwischen wissenschaftlicher Arbeit und nicht wissenschaftlicher Arbeit. Bin jetzt seit ein paar Jahren hier am IHE Delft, habe aber vorher zum Beispiel lange Jahre für die GIZ gearbeitet und da das grenzüberschreitende Wassermanagement-Portfolio Deutschlands, was Deutschland durch Auswärtiges Amt, Umweltministerium und Entwicklungsministerium finanziert, koordiniert und da immer so ein bisschen beide Seiten gesehen. Und genau, bin jetzt auf der wissenschaftlichen Seite wieder angekommen, wo ich mich eben mit Fragen beschäftige, wie kann man Konflikte verhindern und vermindern.
Sehr gut, dann würde ich vielleicht erstmal ein paar Fachtermini klären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar einmal den Begriff Water Security und einmal den Begriff Water Governance.
So, Water Security, da wird es schon schwierig, weil es im Prinzip zwei sehr unterschiedliche Verständnisse gibt in den unterschiedlichen Communities, in der Wassermanagement, vielleicht eher Hydrologen, Ingenieure. In dieser Community ist Water Security, und so definiert es auch die UN, definiert mehr im Sinne von Wasserverfügbarkeit für Menschen, für Gesellschaften, auch für Ökosysteme und den Schutz vor wasserbezogenen Katastrophen, also vor allem eben Hochwasser und Dürren. Aber wirklich in der Frage, wie kann man genug Wasser für Menschen, für ihre wirtschaftliche Entwicklung und für Ökosysteme zur Verfügung stellen und sie vor den negativen Auswirkungen von Wasser schützen. Wenn man jetzt eher in die internationale Rechts-, internationale Beziehungen-, Sicherheits-Community geht, wird Water Security eher unter diesem wirklichen Security Aspekt verstanden, ähnlich wie man seit im Prinzip Anfang der 90er schon von Environmental Security spricht, von Non-Traditional Security fing es damals an, als man nach dem Kalten Krieg wegkam von einem sehr engen Security-Verständnis, was sich im Prinzip auf interstaatliche Konflikte bezog und diesen Security-Begriff öffnete zu, was man damals Non-Traditional Security genannt hat, Environmental Security. Jetzt spricht man auch viel von Climate Security und da fällt Wasser Security oder Water Security im Prinzip auch rein. Das heißt, wir haben schon eine Situation, wo zwei Communities, die eigentlich zusammenarbeiten müssten, sollten, um Wasserkonflikte zu managen, noch nicht mal dieselbe Sprache sprechen. Water Governance ist ein breiter Begriff, wo es nicht unbedingt verschiedene Definitionen oder verschiedene Interpretationen gibt, aber wo oft alles drunter fällt. Manche setzen Water Governance mit Water Management gleich. Andere würden sagen, nein, Water Management ist ein Teil von Water Governance. Aber im ganz Allgemeinen kann man sagen, dass Water Governance sich mit Fragen beschäftigt, wie wir Wasser verteilen, wie wir es regieren, wie wir mit Wasser umgehen als Gesellschaften vom ganz lokalen Level, wie zum Beispiel Nachbarn in der Gemeinde sich einen Brunnen teilen, bis hin zum globalen Level, wie wir auf globaler Ebene durch Konventionen, durch Aktionen der UN und so weiter mit Wasser umgehen, Wasserprobleme angehen. Also ein wahnsinnig breiter Begriff.
Ja, sehr spannend. Okay. Ich würde mit Water Security anfangen. Meine Wahrnehmung ist, dass Water Security oder generell der erweiterte Sicherheitsbegriff in vielen Aspekten zunehmend eben sicherheitspolitisch relevant wird als Thema. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum?
Ja, ich sehe es auch so. Ich würde da so eine gewisse Wellenbewegung historisch sehen. Also vor dem Ende des Kalten Krieges war, wie gesagt, ja nur oder zum Großteil Traditional Security als zwischenstaatliche Konflikte ein Thema. Und dann gab es in den 90ern so diese erste Welle von Non-Traditional oder von Environmental Security, wie ich sie nenne, wo es relativ viel Literatur auf einmal gab, die davor warnte, es würde Kriege um Wasser geben, es würde Auseinandersetzungen geben, es würde große Fluchtbewegungen wegen Wasser geben und Wasser würde zwangsläufig zu Konflikten führen. Das ist dann ziemlich entkräftet worden, das Thema, durch empirische Forschungen in den 2000ern. Und was wir jetzt aber sehen seit Mitte der 2010er Jahre, ist in der Tat eine Art Wiederbeleben dieses Non-Traditional Security Begriffs mit einem Fokus auf Wasser und auch auf Klima. Und wir sehen in der Tat, dass es im Prinzip im weiteren Sicherheitszirkel immer mehr Bedeutung einnimmt. Der UN-Sicherheitsrat hat sich jetzt mit dem Thema Water und Climate, das verschwimmt oft so ein bisschen, aber mehrfach mit diesem Thema beschäftigt, mehrfach auf die Bedeutung von Wasser und von Klima als potenzielle Bedrohung des internationalen Friedens hingewiesen. Aber zum Beispiel auch die Münchner Sicherheitskonferenz hatte in diesem Jahr im Februar eine Session explizit zu Water und Security, Wasserkonflikt und auch Wasserkooperation. Es gibt also in der Tat auch in den Medien, im allgemeinen Diskurs, denke ich, mehr und mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema von Wasser und Sicherheit.
Okay, Sie haben auch schon Wasserkriege angesprochen, aber bevor wir zu tief reingehen in die Materie, würde ich vielleicht auch erstmal klären, um welche Regionen es sich dann speziell handelt, wo halt eben Konfliktpotenzial besteht.
Das ist insofern eine schwierige Frage, als wir wahrscheinlich erstmal das Thema Konflikt oder den Begriff Konflikt definieren müssen. Oft denken wir, Wasserkonflikt ist gleich Wasserkrieg, so im medialen Denken, wenn man Überschriften sieht, Wasserkriege und so weiter. Aber eigentlich ist ein Wasserkonflikt viel mehr. Und es gibt natürlich Konflikte, die unterhalb der Schwelle von Gewalt stattfinden, die aber trotzdem umfassende negative Konsequenzen, Umweltauswirkungen, sozioökonomische Auswirkungen, politische Konsequenzen haben, die Regionen stabilisieren können, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Von daher, glaube ich, muss man es ein bisschen breiter sehen. Und in der Tat, wenn wir uns empirisch alle Wasserkonflikte, die es gab seit 1948, haben wir die in der Datenbank, wenn wir uns die anschauen, gibt es ganz, ganz wenig Events, wo wirklich Gewalt angewendet wurde. Und das war meistens eigentlich im Kontext von einem anderen, breiteren, generellen bewaffneten Konflikt. Aber alle Konflikte, wo es speziell um Wasser ging, wo Wasser mindestens eine Ursache des Konflikts war, werden eigentlich meistens ohne Gewalt ausgetragen. Das sind diplomatische Auseinandersetzungen, das sind vielleicht die Androhungen von Gewalt. Es gab ja Drohungen sowohl von Usbekistan gegen Tadschikistan als auch von Ägypten gegen Äthiopien, die jeweiligen Staudämme wegzusprengen. Ist aber nie passiert. Also es bleibt oft unterhalb dieser Schwelle von Gewalt, aber trotzdem mit negativen Folgen auf regionale Stabilität, regionale politische Beziehungen, Handelsbeziehungen und so weiter. Und wenn wir uns die Verteilung dieser Wasserkonflikte inklusive der nicht gewaltsamen anschauen, dann sehen wir schon, dass es Regionen gibt, die ein bisschen mehr Konflikte haben, im Sinne der Anzahl der konfliktiven Events und oder auch Regionen, wo die Konflikte, die auftreten, intensiver sind. Immer noch meistens unterhalb der Schwelle von Gewalt, aber trotzdem eine höhere Intensität, so Abbruch von Handelsbeziehungen oder diplomatischen Beziehungen oder eben die Androhung von Gewalt wie Staudämme wegsprengen. Und das sind vor allem der Nahe und Mittlere Osten, das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden, und Zentral- und Südasien. Und das ist ganz interessant, weil beim Nahen und Mittleren Osten denken jetzt wahrscheinlich viele, na ja, klar, da ist ja Dürre, gibt es an sich wenig Wasser, da fällt wenig Regen, Klimafolgen sind dort auch besonders spürbar, okay. Aber wenn wir jetzt an nicht so sehr Zentralasien, aber Südasien denken, also Ganges und Indusfluss, das ist eigentlich keine wasserarme Region, was schon darauf hindeutet, dass Wasserknappheit an sich kein Indikator oder kein Vorhersagefaktor für Wasserkonflikte ist im Sinne davon, dass es einen linearen Zusammenhang gäbe, weniger Wasser, mehr Konflikt.
Okay, jetzt haben Sie zum Beispiel die Ganges-Region angesprochen. Der Fluss Ganges ist ja auch etwas berühmt dafür, dass er eben nicht der klarste Fluss ist. Stichwort Water Governance oder auch Water Management. Wie groß ist der Einfluss von gutem oder schlechtem Water Management, hinsichtlich Konflikten, die entstehen könnten?
Ja, also was die Forschung zeigt, ist, dass die meisten Wasserprobleme, noch gar nicht von Konflikten sprechen, sondern Wasserprobleme wie Verschmutzung, Knappheit, unzureichende Versorgung der Bevölkerung, degradierende Ökosysteme und so weiter, meistens mehr ein Governance als wirklich ein Wasser- oder ein technisches Problem sind. Oft gibt es Situationen, wo es theoretisch technische Lösungen gäbe oder wo es manageriale Lösungen gäbe, die aber einfach nicht umgesetzt werden, aus Gründen, die mehr mit Governance, oft auch Good Governance zu tun haben, als mit den eigentlichen Lösungsansätzen. Und das ist für Konflikte auch der Fall. Es gibt Forschung von Aaron Wolf, ist so einer der bekanntesten Autoren in dem Wasserkooperationsbereich. Und dessen Forschung zeigt, dass Konfliktrisiken dann am meisten zunehmen, wenn Institutionen, quasi als Proxy für Governance, nicht in der Lage sind, mit Veränderungen umzugehen, die irgendwo im Wasserkontext geschehen. Oder andersrum formuliert, wenn es Veränderungen gibt bezüglich des Wassers, was meistens ganz simplifiziert gesagt bedeutet, zu viel Wasser, zu wenig Wasser oder zu dreckiges Wasser. Wenn es solche Situationen gibt und die sich verändern, zum Beispiel plötzlich die Wasserverfügbarkeit abnimmt, weil es weniger regnet, weil Klimawandel kommt. Und dann Institutionen nicht da sind oder nicht in der Lage sind, damit umzugehen, das zu managen, zum Beispiel der Bevölkerung bei der Anpassung zu helfen, oder entsprechende Regularien, Gesetze, Policies zu implementieren, die zum Beispiel Wasserverschmutzung angehen, dann ist das der Hauptfaktor, der zu Konflikten führt. Also es gibt nicht unbedingt einen linearen Zusammenhang zwischen einem Wasserproblem, zu viel, zu wenig, zu dreckiges Wasser und Konflikt, sondern die intervenierende Variable dazwischen, Governance, Institutionen, ist das, was eigentlich am meisten Aussagekraft oder Vorhersagekraft hat, ob eine bestimmte Wassersituation zu Konflikt oder zu Kooperation führt.
Okay, dann wäre meine Anschlussfrage, was Good or Bad Governance überhaupt ausmacht. Also ich kann von mir persönlich sprechen, ich habe Südafrika 2019 miterlebt, hat man nicht so viel Wasser am Tag gehabt. Woran liegt das?
Das ist eine schwierige Frage und ich will gar nicht in diesen allgemeinen Diskurs von Good und Bad Governance gehen. Da kann jeder natürlich nachlesen. Es gibt genug Studien, es gibt Good Governance-Indikatoren der Weltbank, von vielen anderen Institutionen, wo es eben um Fragen von Regierungsführungsqualität geht, Transparenz, Accountability, Gewaltenteilung, Involvierung der Bevölkerung in Entscheidungsfindungsprozesse und so weiter. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber im spezielleren Wasserkontext sind es im Prinzip ähnliche Fragen. Ne? Wer trifft Entscheidungen über zum Beispiel Wassernutzung? Wer verteilt Wasser? Mit welchen Interessen? Mit Einbezug von welchen Teilen der Bevölkerung? Und da sehen wir, dass Probleme oft entstehen, wenn Wasser, um mal beim Beispiel der Wassernutzung, der Wasserverteilung zu bleiben, wenn Wassernutzungsentscheidungen auf Basis von bestimmten sektoralen Interessen getroffen werden. Also ich nehme mal als Beispiel Iran. Sind wir jetzt gar nicht beim Thema internationale Konflikte, sondern rein auf nationaler Ebene. Dort herrscht grundsätzlich Wasserknappheit, schon rein aus geografischen, hydrologischen Bedingungen. Und die Regierung, nicht erst seit der Revolution 1979, sondern schon vorher, hat immer eine Politik der Autarkie, der Self-Sufficiency im Landwirtschafts-, im Ernährungsbereich verfolgt. Die Idee war immer, autark von Nahrungsmittelimporten zu sein, was dazu geführt hat, dass man wahnsinnig viel investiert hat in den Ausbau der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelproduktion im eigenen Land. Also immer den Landwirtschaftssektor priorisiert hat, was dazu führte, dass man Wasser übernutzt hat, aber dass auch Wasser eben plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand, weil man eben die Ressourcen immer weiter ausgebeutet hat, zum Beispiel für die Versorgung der Bevölkerung in Städten. Und dann kam es da zu ersten Wasserversorgungsproblemen, später auch zu Konflikten. Und man dann ein Problem damit hatte, auch Veränderungsprozesse einzuführen. Selbst als klar wurde, dass der Landwirtschaftssektor zu viel Wasser verbraucht und das auch oft sehr ineffizient verbraucht. Ja, also da geht auch wahnsinnig viel verloren in Leitungen, in Bewässerungsanlagen und so weiter. Ist es dann, wenn man generell nicht das stärkste Governance-System hat, natürlich auch schwierig, Veränderungen einzuführen, zu sagen, okay, die Farmer dürfen jetzt weniger Wasser nutzen, man reguliert jetzt oder man cappt jetzt die Wasserverfügbarkeit pro Farm oder pro Hektar, ohne dass das dann natürlich auch wieder zu Protesten, zu Unstimmigkeiten und so weiter führt. Und da sieht man, wie im Prinzip ganz viele Faktoren, allgemeine gute Regierungsführung, aber auch Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen, gebildeter, gut ausgebildeter technischer und politischer Experten, wie das alles zusammenspielt und am Ende zu einer Situation führen kann, wie am Beispiel Iran und wie auch in ganz vielen anderen Ländern, wo die Bevölkerung wirklich an einer Wasserknappheit und an schlechtem Wassermanagement massiv leidet in ihrer Wasserversorgung, ihrer Ernährungssicherheit, ihrer generellen Entwicklungschancen.
Könnten Sie auch eine Auskunft dazu geben, wie sich das entwickeln könnte? Also welche humanitären Folgen, welche ökologischen Folgen das haben könnte, auch hinsichtlich des Klimawandels, der die Problematik wahrscheinlich nicht zum Positiven wenden wird?
Ja, also der Klimawandel macht das natürlich alles nur noch komplizierter. Also wir haben Regionen, wo Dürren noch häufiger auftreten werden. Also gerade Nahe und Mittlere Osten ist eine Region, wo die meisten oder eigentlich fast alle globalen Klimamodelle vorhersagen, dass es dort weniger Wasser gibt und dass es vor allem immer irregulärer Wasser geben wird. Also es wird immer mehr Jahre geben, wo es einfach ein Dürrejahr ist, wo wenig oder gar kein Wasser zur Verfügung steht oder wo es Niederschläge gibt, die dann aber viel erratischer kommen, viel weniger vorhersagbar sind. Und das setzt natürlich Systemen, die ohnehin jetzt schon Probleme haben, Wasser nachhaltig und effektiv zu managen, immer größeren Problemen aus, weil es natürlich Anpassungsleistungen fordert, wie beispielsweise Reduktion von Wasserverbrauch in Dürrejahren, die sehr schlecht zu erbringen sind, wenn die Regierung ohnehin relativ wenig Legitimität hat, wenig Durchsetzungskraft auf lokaler Ebene insbesondere, wenn Entscheidungen, wer darf Wasser noch wann und wie viel nutzen, vielleicht auch nicht unbedingt auf technischen, wassermanagerialen Basen getroffen wird, sondern eher, wer kennt wen, wenn Netzwerke, Korruption und so weiter reinkommen, dann ist das natürlich noch schwieriger, wobei ich damit nicht sagen will, dass in Ländern, wo Regierungsführung stärker ist, diese Probleme nicht auftreten. Wir sehen es ja auch in Deutschland, dass Klimafolgen spürbar sind, aber dass auch konkret die Auswirkungen auf Wasserverfügbarkeit, auf den Wassersektor spürbar sind. Wir haben es in den letzten Jahren am Rhein gesehen. Die Dürrejahre in Deutschland haben zu deutlich verringerten Abflussmengen im Rhein geführt. Das hat die Schifffahrt beeinträchtigt, das hat die Industrien entlang des Rheins beeinträchtigt, das hat Powerplants, also Kraftwerke in ihrer Energieproduktion beeinflusst. Kühlwasser ist nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße zur Verfügung. Es hat aber auch zum Beispiel in den Niederlanden, wo ich lebe, die Trinkwasserproduktion beeinflusst, weil es auf einmal weniger Wasser gab und Salzwasser aus der Nordsee im Prinzip in das Delta des Rheins hineingedrückt hat, was dort dann wieder die Trinkwasserproduzenten beeinflusst, die dort das Wasser entnehmen. Und das war eben auf einmal salzig und das ist dann viel, viel schwieriger, davon sauberes Trinkwasser zu produzieren. Und da sieht man, wie auch erste, vielleicht nicht Konflikte, aber Unstimmigkeiten auftreten, die gemanagt werden. müssen. Wie managt man den Rhein? Staut man mehr Wasser in der Schweiz oben an und lässt es dann bei Dürren runter? Haben die Schweizer ein Interesse daran, genau dann Wasser aus ihren Stauseen zu entlassen, wenn wir das in Deutschland oder in den Niederlanden brauchen? Bevorzugt man Wasserentnahme für die Landwirtschaft, um zu bewässern? Wir werden immer mehr bewässern müssen in Deutschland, was dann zu einem noch niedrigeren Wasserstand im Rhein beispielsweise führt. Oder priorisiert man die Schifffahrt und die Industrien, die von der Schifffahrt abhängen, wo ja auch wieder ganz viele Arbeitsplätze dranhängen. Also da sieht man auch für das Beispiel Deutschland oder Europa im weiteren Sinne im Rheineinzugsgebiet die Fragen, denen wir da ausgesetzt sein werden und das Konfliktpotenzial, das da dranhängt.
Wenn es zu so einem Wasserkonflikt kommt, wie könnten denn Ansätze zu Konfliktlösungen aussehen, im Allgemeinen oder eben zum Beispiel am Rhein?
So was Interessantes zu sehen, dass vielleicht bevor wir konkret zu Lösungen kommen, grundsätzlich, wenn wir uns wirklich weltweit alle Flüsse, alle Seen, alle Grundwasserkörper anschauen und die Interaktionen, die es zwischen Staaten gab, zu diesen, sehen wir, dass Kooperation bei weitem überwiegt. Wenn wir uns alle Events, und man findet die in der Transboundary Freshwater Diplomacy Database, wo auch IHE Delft mitarbeitet, die wird gehostet von der Oregon State University. Wenn wir uns dort wirklich alle Tausende von Events anschauen, sehen wir, und das ist wirklich die gute Nachricht, dass Kooperation bei weitem überwiegt. Und wir sehen eindeutig, dass Lösungen für diese Wasserprobleme, zu wenig Wasser, zu viel Wasser, zu dreckiges Wasser, zu ungleich verteiltes Wasser und so weiter, eigentlich nur durch Kooperation gefunden werden können. Kurzfristig sind vielleicht manchmal konfliktive Strategien irgendwie attraktiver, gerade wenn da noch andere politische Interessen dahinter stehen, aber langfristig macht Konflikt um Wasser einfach keinen Sinn. Wir sitzen wirklich wörtlich gesprochen in einem Boot, wenn wir uns einen Fluss, ein See, ein Grundwasserkörper teilen, und langfristige Lösungen können immer nur kooperativ sein. Und das haben wirklich viele Länder auch für sich erkannt und haben verschiedenste Lösungsmöglichkeiten gefunden. Und man kann generell vielleicht unterscheiden zwischen den mehr technischen Lösungsmöglichkeiten, die eher ein ganz bestimmtes Problem angehen, also zum Beispiel Entsalzung, um irgendwo lokal mehr Wasser für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, oder effizientere Bewässerungstechnologien, die eben die Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft reduzieren. Landwirtschaft ist weltweit der größte Wassernutzer mit einem Durchschnitt von ungefähr 60 bis 70% am Gesamtnutzungsanteil. Es gibt aber Länder, die über 90% ihres Wassers für Landwirtschaft nutzen und oft nicht effizient. Und da sind natürlich technische Lösungen ein Ansatz, mit dem generell zu wenig Wasser immerhin effizienter umzugehen und so zum Beispiel Verteilungskonflikte zu vermeiden oder zu reduzieren. Das ist aber nur ein Teil der Sache. Es ist natürlich auch dann die Frage finanzieller Lösungen. Wer bezahlt für diese technischen Lösungen? Und da sehen wir, dass der Wassersektor wirklich an einer Unterinvestition leidet. Die öffentliche Hand investiert zu wenig in den Wassersektor und der Privatsektor finanziert im Prinzip oder investiert im Prinzip ganz, ganz wenig in den Wassersektor, weil er eben als öffentliches Gut nicht unbedingt immer attraktiv und nicht unbedingt immer risikofrei ist. Aber wo eigentlich die größeren Big-Picture-Lösungen liegen, sind im rechtlich-institutionellen Bereich. Also die Frage, wie schaffe ich Plattformen, wo unterschiedliche Wassernutzer, sei es auf lokaler Ebene oder eben zwischen Ländern, zusammenkommen können, ihre Konflikte besprechen können und eben mögliche Lösungen, seien sie technischer Natur, seien sie finanzieller Natur, besprechen können. Und da sehen wir, dass Länder im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert angefangen haben, Abkommen zu verhandeln über ihre Flüsse. Donau, Rhein, aber auch die Oder waren Flüsse, wo das ziemlich früh geschehen ist und wo sie dann auch sogenannte Flussgebietskommissionen oder Flussgebietsorganisationen geschaffen haben. Die sind so im Prinzip wie Mini-Vereinte Nationen, sage ich gerne dazu. Internationale Organisationen, die Anrainer des jeweiligen Flusses oder Sees zusammenbringen und wirklich eine eine Kooperationsbasis schaffen, wo man gemeinsam Entscheidungen treffen kann, Daten und Informationen austauschen kann zum Status des Ökosystems, zu den Abflussmengen des Flusses, zur Nutzung des Flusses, zu Abhängigkeiten der Bevölkerung vom Fluss, wo man aber auch Konfliktlösungsmechanismen aufbauen kann, wo man Stakeholder involvieren kann. Und wir sehen, es gibt davon viele weltweit. Also die Idee hat sich irgendwie durchgesetzt. Es gibt über 600 solcher Abkommen weltweit und über 120 dieser Flussgebietskommissionen. Und die ganzen großen Flüsse, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel der Euphrat-Tigris, sind von solchen Abkommen und Kommissionen abgedeckt. Und die leisten durchaus ja, wichtige konfliktverhindernde und konfliktverringernde Services. Um ein Beispiel zu geben, am Mekong gab es in den frühen 2010er Jahren Konflikte um Staudammbau, wo Laos, relativ am Oberlauf gelegen, eben Staudämme bauen wollte, 9 Staudämme am Hauptstrom, über 100 an den Nebenflüssen, und Vietnam und Kambodscha Befürchtungen hatten, was die Umwelt, aber auch die sozialen und die ökonomischen Auswirkungen auf ihre Länder sein würden, wenn sich der Abfluss des Flusses vermindert, aber auch wenn sich die Sedimentmenge, die im Fluss transportiert wird, verringert, oder wenn Fische, das sind meistens Wanderfische im Mekong, durch die Staudämme gestoppt werden. Man muss dazu wissen, dass Fischerei eine unheimlich wichtige Quelle von Proteinen, von Nahrungsmittelsicherheit ist. Und Sedimente werden eben für die Landwirtschaft oder auch für den Bestand des Deltas gebraucht. Die werden den Fluss runtertransportiert, lagern sich ab und erhalten so das Delta, was sonst immer mehr vom Meer gefressen werden würde, was durch Meeresspiegelanstiege ohnehin passiert. Und da gab es eben Anfang der 2010er, als Laos mit dem ersten Staudamm, dem Xayaburi-Staudamm, anfing, einen Konflikt, wo Laos gesagt hat, ja, wir bauen den Staudamm, das ist unser Recht. Und Kambodscha und Vietnam gesagt haben, nee, wir wollen das überhaupt nicht. Und wir wollen eigentlich auch überhaupt gar keinen Staudamm. Nicht nur diesen, sondern gar keinen Staudamm am Mekong-Hauptfluss für mindestens 10 Jahre, bis wir besser verstanden haben, was die Konsequenzen sind. Wir haben ähnliche Situationen am Nil oder auch in Zentralasien gesehen. Ich habe es vorhin angesprochen, wo diese Konflikte eskaliert sind, wo es Androhungen von Gewalt gab. Wo es teilweise auch zum Beispiel zwischen Afghanistan und Iran auch wirklich die Nutzung von Gewalt gab. Und das gab es am Mekong nie. Und wenn nicht der Hauptgrund dafür ist, dass es eben ein Abkommen gibt zwischen den Mekong-Anrainern von 1995, das Mekong-Abkommen, und eine Flussgebietskommission, die Mekong River Commission, die diesen Streit, als er entstand, im Prinzip sofort aufgefangen hat. Es gab in dem Abkommen von 1995, also älter und schon etabliert, als der Streit aufkam, gab es eine Klausel, wonach ein Land, das in irgendeiner Form den Fluss nutzen will, in einer Art und Weise, die negative Auswirkungen auf die anderen Anrainerstaaten haben könnte, diese Kommission notifizieren muss und die Staaten in der Kommission dann gemeinsam entscheiden, wie es vorwärts geht. Und die Kommission hat dann im Prinzip einen Prozess aufgesetzt, wo man alle möglichen Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsfolgen dieser Projekte untersucht hat, gemeinsam, alle Staaten zusammen, man sich regelmäßig getroffen hat, man diverse Konfliktlösungsmechanismen angewandt hat, was dazu geführt hat, dass ja, am Ende der Staudamm gebaut wurde. Könnte man sagen, okay, Vietnam und Kambodscha fanden es nicht so gut, aber der Staudamm in einer modifizierten Form gebaut wurde, wo Fischwanderung möglich oder mehr möglich ist als im ursprünglichen Design, wo mehr Sedimente durchgeflasht werden können, wo auch das Management des Staudamms mehr auch auf ökologische Mindestabflüsse abzielt und nicht nur auf Maximum Energieproduktion. Man hat also einen Kompromiss gefunden, der vielleicht aus Umweltperspektive nicht ideal ist, aber man hat es geschafft, den Konflikt so zu verringern, so zu mindern, so zu managen, dass er nie eskaliert ist. Es hat nie irgendjemand Gewalt angedroht. Es gab keinen Abbruch diplomatischer Beziehungen. Es gab keine negativen Auswirkungen auf Handelsbeziehungen, auf kulturelle Beziehungen und so weiter. Und das, würde ich sagen, lag wirklich daran, dass man eine rechtliche und institutionelle Basis hatte, um diesen Konflikt zu managen.
Dann wäre meine Frage, wie effektiv diese rechtlichen Wasserabkommen oder auch Kommissionen sind. Sie haben jetzt erwähnt, es gibt sehr viele auf dieser Welt und auch dieses positive Beispiel Mekong genannt. Aber mit internationalem Recht verhält sich es ja immer ein bisschen schwieriger.
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage und die variieren natürlich in ihrer Effektivität. Es gibt Abkommen, die sind verhandelt worden und liegen jetzt wahrscheinlich irgendwo in einem Regal in einem Außenministerium und es passiert nicht mehr viel mit ihnen. Es gibt Abkommen, die werden teilweise umgesetzt. Es gibt Abkommen, die werden wirklich umfassend umgesetzt. Gerade wenn wir uns europäische Flüsse anschauen, gibt es ja nicht nur die Abkommen, sondern auch die Wasserrahmenrichtlinie, die europäische, unter die diese Abkommen dann fallen, was auch dann wirklich einklagbar ist vor dem Europäischen Gerichtshof. Also da gibt es schon ein ganzes Spektrum an Effektivität. Die Frage für mich bei internationalem Recht ist nicht so sehr die Frage, welche Ex-post-Funktion hat es, um zu evaluieren und zu sanktionieren, was Staaten getan haben, wie man das eher aus dem nationalen Recht kennt, sondern eher die Ex-ante-Funktion, inwieweit kann Wasserrecht, können Wasserverträge, können Flussgebietskommissionen das Verhalten von Staaten vorher beeinflussen, indem sie Normen setzen, indem sie gewisse Prinzipien definieren, auf die sich alle verlassen. Und da muss man sagen, das ist sicher nicht immer perfekt und nicht immer effektiv, aber im Vergleich zu einem Counterfactual, einem Non-Regime Counterfactual, würde man in der Institutionenforschung sagen, wo es kein Abkommen gibt, wo es keine Institutionen gibt, da sehen wir doch, dass die Einzugsgebiete, die Abkommen und Institutionen haben, deutlich besser abschneiden. Und zwar sowohl bei der Konfliktvermeidung, die haben deutlich weniger konfliktive Events und die konfliktiven Events, die sie haben, sind von deutlich geringerer Intensität als in Einzugsgebieten, die keine Abkommen und keine Institutionen haben. Aber diese Einzugsgebiete schneiden auch bei ökologischen Impacts, bei sozialen Impacts, beim Management des Wassers für die Bevölkerung, für die Ökosysteme besser ab. Also es ist, für mich ist die Frage der Effektivität von internationalem Wasserrecht nicht so sehr die Frage, werden alle Prinzipien perfekt eingehalten und können sie sanktioniert werden? Denn das können sie nicht im internationalen Recht, sondern mehr, inwieweit leiten sie das Verhalten von Staaten an. Und da sehen wir wirklich, dass in Einzugsgebieten, wo es eben diese rechtlichen institutionellen Mittel gibt, das Verhalten von Staaten anders aussieht als da, wo es es nicht gibt.
Dies war nur die erste von zwei Folgen mit Susanne Schmeier. Der Schwerpunkt unserer zweiten Folge wird dabei auf Wasserkonflikten und dem Narrativ von Wasserkriegen liegen. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr in 2 Wochen wieder einschalten werdet. Vielen Dank.